Wir wollen sprechen über eine Ausstellung, die gerade in Blech stattfindet und auch über ein Projekt, das den Titel Verbrannte Orte trägt, an die Bücherverbrennung von 1933. Daran soll das Projekt Verbrannte Orte erinnern. Das Projekt, das hat die Form eines Online-Atlases und in dem Online-Atlas, da werden jene Orte, an denen 1933 in Deutschland die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen stattgefunden haben, dokumentiert. Zu dieser Dokumentation gehört es auch, die Orte heute zu dokumentieren, fotografisch. Auch Halle findet sich in diesem Online-Atlas wieder. Der Uniplatz hier am Löwencampus ist dort in der Karte markiert. Über das Projekt und die Erinnerung, da möchte ich jetzt sprechen mit dem Fotografen Jan Schenk. Und da wird mich gleich zu Beginn interessieren, wie ist dein persönlicher Zugang zu diesem Thema? Also warum findest du es wichtig, an die Orte der Bücherverbrennung von 1933 zu erinnern und das zu dokumentieren?
Ja, mein persönlicher Zugang ist tatsächlich, dass ich eine Leseratte bin und einfach viel, viel lese und für mich Bücher schon immer auch einfach eine große Bedeutung haben. Und ich dann irgendwann eben auf dieses Thema Bücherverbrennung gestoßen bin so und mich damit beschäftigt habe. Und genau, so dieses Gedenken an den Nationalsozialismus und an das, was damals passiert ist, für mich schon auch immer in meiner politischen Arbeit irgendwie ganz, ganz wichtig war. Und dann habe ich ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt und habe eben entdeckt, dass das einfach total viele Orte waren und nicht nur diese 20, 25 Orte, von denen wir meistens so im Geschichtsunterricht irgendwie gelernt haben. Und ich war davon selber überrascht und habe dann gedacht, okay, das will ich eigentlich, ja, will ich mich mit dem Thema mehr beschäftigen und will gucken, dass diese Orte, auch diese unbekannten Orte, letztendlich bekannter werden. Und dann habe ich diese Fotoarbeit angefangen und daraus ist mittlerweile so ein ausgewachsenes Gedenkprojekt geworden. Und ich finde es tatsächlich wichtig, weil das so ein ganz früher Schritt von den Nationalsozialisten war und in der Unterdrückung von anderen Meinungen, wo aufgezeigt wurde, was passiert denn eigentlich mit denen, die nicht ja unserer Ideologie sind so. Und ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht auch natürlich ganz viel über heute nachdenken würde, aber so weit sind wir glücklicherweise noch nicht, aber genau.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, quasi diese, welche Bedeutung das im frühen Nationalsozialismus hatte und dass dich das da bewegt, weil was ich mich gefragt habe, ist die Bücherverbrennung oder Bücher, die sind symbolisch sehr aufgeladen. Mir fällt dazu dann ein, sie stehen irgendwie für Bildung und auch die Möglichkeit, sich selber zu bilden, vielleicht quasi sich jenseits von Autoritäten zu bilden. Und heute, wenn ich an Nationalsozialismus denke, dann fallen mir an einer sehr frühen Stelle auch die Bücherverbrennungen ein. Die stehen auch symbolisch vielleicht für so eine intellektuelle Feindlichkeit der Nationalsozialisten. In deiner Auseinandersetzung, also was für eine Bedeutung hatten diese Bücherverbrennungen für die Nationalsozialisten? Also warum war das aus quasi so einer faschistischen Sicht so wichtig, diese Bücher symbolisch zu verbrennen?
Ich glaube, da gibt's, muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Da gibt's, ich unterscheide in dem Atlas, und das ist angelehnt an eine Forschungsarbeit vom Mosel-Mendelssohn-Zentrum, die, ich glaube, 2008 stattgefunden hat. Die unterscheiden in drei Phasen der Bücherverbrennung. Das sind einmal die Verbrennungen vor dem 10. Mai, also vor dieser großen studentischen Aktion. Das waren hauptsächlich so wilde Verbrennungen. Dann eben diese studentischen Aktionen, die so sehr inszeniert waren. Und dann nach dem 10. Mai nicht studentische Verbrennungen, die aber auch sehr inszeniert waren. Und ich glaube, die hatten tatsächlich auch hatten eine unterschiedliche Begründung, warum die gemacht haben. So. Und diese wilden Verbrennungen ganz am Anfang, die waren ganz viel so im Rahmen von politischem Straßenterror. Und ne, wir plündern irgendwie die sozialistische Buchhandlung, alles auf die Straße und verbrennen so. Und das hatte natürlich so ganz doll auch diesen Akt, wir zeigen euch jetzt so auf der Straße, was mit euch passiert und was mit eurer Meinung passiert. Und dann kamen diese studentischen Verbrennungen, wo sicherlich dann dieses Anti-Intellektuelle auch so mit reinspielt. Das war ja aber organisiert so aus dieser Studentenschaft, zum Teil so aus der Hochkultur mit unterstützt, also von Theatern, Theaterregisseuren. Und die waren sehr, sehr groß inszeniert und die waren natürlich auch so ein Fanal und sollten dann nochmal so groß inszeniert zeigen, was machen wir mit eurer Meinung, und eure Meinung ist nichts mehr wert und wir haben jetzt eine Ideologie, die durchgesetzt wird, und was da nicht reinpasst, das wird eben verbrannt. Und genauso sind dann diese späteren Verbrennungen, die letztendlich, ich würde sagen, immer Nachahmerverbrennungen sind von diesen studentischen, also wo sozusagen gesehen wurde, diese großen Inszenierungen, und dann eben lokale Akteure ja, aufgesprungen sind und in ihrem Rahmen eben ja, Bücher verbrannt haben. Zum Teil auch wirklich riesig groß inszeniert und genau.
Was für eine Wirkung hat das dann gezeitigt? Also wie haben die Menschen, die gemeint waren mit diesen Bücherverbrennungen, wie hat sich das niedergeschlagen im Sprechen und Denken?
Also es hat sich natürlich auf jeden Fall niedergeschlagen, dass gerade im Rahmen von diesen studentischen Verbrennungen die ersten Listen gefertigt wurden, so mit Literatur, die sozusagen nicht mehr erwünscht ist, die verfemt ist und die verfolgt wird, dass damit ganz klar Autoren und Autorinnen benannt worden sind, die verfolgt worden sind. Für die hatte das natürlich ganz reale Gründe, dass die einfach oder ganz reale Bedeutung, dass die gemerkt haben, okay, wir stehen jetzt so auf der Liste und viele von denen sind dann ja auch ins Exil gegangen. Das hat natürlich Auswirkungen gehabt, dass diese Bücher nicht mehr in den öffentlichen Bibliotheken waren, also die waren nicht mehr erreichbar für Leute. Und es war ganz klar, dass wenn du andersdenkend bist und bei dir zum Beispiel Hausdurchsuchungen sind oder und du solche Bücher im Schrank hast, dass das natürlich gefährlich ist. Und diese Listen wurden dann ja letztendlich die ganze Zeit des Nationalsozialismus durchgeführt, immer wieder erweitert so. Und das sind, genau, ich hatte mal die Gelegenheit, in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig diese Listen tatsächlich im Original mir sozusagen auch anzusehen, die da dann auch geführt worden sind und immer erweitert worden sind. Und genau, und dann gab es unterschiedliche Kategorien, die vernichtet worden sind, die einfach nicht mehr ausgeliehen werden konnten, die dann in so einen Giftschrank gekommen sind und einfach weggestellt worden sind. Und ja, aber sie waren dann nicht mehr sichtbar so. Sie waren nicht mehr in den Buchläden sichtbar, sie waren nicht mehr in den Bibliotheken sichtbar und so ist natürlich einfach, ja, so sind Sachen natürlich auch zum Teil verloren gegangen.
Dann so eine Nichtsichtbarkeit, die führt ja dann vielleicht auch dazu, dass es aus dem Denken und dem Sprechen verschwindet. Diese Liste, von der du da gesprochen hast, da standen über 140 Autorinnen und Autorinnen drauf. Das sind sehr viele und ist eine sehr diverse Auswahl. Aber was lässt sich da vielleicht, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner? Gibt es so ein Muster, das du beschreiben könntest?
Ich würde sagen, eigentlich so einen richtig gemeinsamen Nenner weiß ich gar nicht, weil es standen so Leute wie Erich Mühsam drauf, einfach bekennender Anarchist und Anti-Autoritärer so. Und wo man jetzt natürlich denkt, klar, dass der draufsteht, ist logisch, aber es standen eben auch ganz, ganz konservative Schriftsteller drauf, die aus irgendeinem Grund dem nationalsozialistischen System dann nicht mehr gepasst haben. Oft war das so eine Antikriegsrhetorik, die so drin auftauchte. Jetzt gar nicht aus so einer ganz pazifistischen Sicht oder so, aber auch oder dass sie Gräueltaten aus dem Ersten Weltkrieg so, also dass sie zu real den Ersten Weltkrieg beschrieben haben. Das war tatsächlich auch bei einigen der Grund einfach, dass die auf diese Liste gekommen sind, obwohl die urkonservative Schriftsteller waren so. Und insofern, ich diesen gemeinsamen Nenner finde ich tatsächlich sehr schwierig. Also ich glaube, da gab es so verschiedene Facetten, die damit bedient werden sollten auch. Und diese Listen haben sich ja dann auch über die Zeit tatsächlich erweitert. Diese erste Liste, das ist halt diese Liste wieder den undeutschen Geist, die im Rahmen von dieser studentischen Aktion so erstellt wurde von einem Literaturprofessor in Berlin. Und genau, und dann kamen aber immer mehr dazu über die Jahre der Macht, also des Nationalsozialismus so. Und
es gibt so ein Heinrich-Heine-Zitat, wo dieses sehr oft in diesem Zusammenhang genannt wird, wo Bücher brennen später auch Menschen. Also diese hohe Bedeutung, die Bücherverbrennungen dann heute im Rückblick vielleicht haben, hängt ja auch damit dann zusammen, dass man sagt, so, das war schon ein Vorspiel auf diese Barbarei oder Grausamkeit der Nationalsozialisten, indem du dich mit diesen Orten auseinandergesetzt hast. Findest du diese Deutung zutreffend?
Ich finde diese Deutung auf jeden Fall zutreffen, weil das so ganz klar eben, habe ich ja auch schon gesagt, ganz klar macht, so wo soll das hingehen? Und ich glaube, dieses Heine-Zitat, auch wenn das ja viel älter ist sozusagen als die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten, trifft es das ziemlich gut. Was für mich das auf jeden Fall viel gezeigt hat, auch die Auseinandersetzung mit den Orten, ist tatsächlich, dass ganz früh wussten Leute und was da passiert. So, diese Bücherverbrennungen haben in aller Öffentlichkeit stattgefunden, die haben groß inszeniert stattgefunden, die haben auch die frühen bei Plünderungen und so stattgefunden. Da war immer Bevölkerung auch dabei, die applaudiert hatte. Es gibt wenig Fälle, wo dann irgendwie irgendeine Art von ja, Missgunstäußerung darüber, was passiert ist, geäußert wurde. So. Also wo das dokumentiert ist, gibt es eigentlich kaum so, sondern es, und diese großen Inszenierten, die waren einfach auch zum Teil unter Beteiligung von Tausenden von Menschen aus den Städten so. Und das waren riesig große Festveranstaltungen. Und die Rhetorik, die da gesprochen wird, die war ganz deutlich und die hat ganz deutlich gezeigt, wo, wohin die Reise geht so. Und von daher, ich finde, das ist ein Zeichen ganz früh. Eigentlich muss Leuten offensichtlich auch bekannt, also ja, sichtbar gewesen sein, was, wo das hingeht so. Und vielleicht konnten sich es viele noch nicht vorstellen, aber gesagt und gemacht wurde es ganz deutlich so. Und das war für mich so ein Punkt. Und es gibt einfach überall diese Orte. Also es gibt, ne, das ist diese, sei vorsichtig mit der grünen Wiese, heißt das ja so schön. Also es gibt nicht diese grüne Wiese, wo nichts passiert ist, so, sondern selbst, ja, die, jede, jeder noch so unscheinbare Ort ist einfach, kann ein Ort sein, wo einfach in der Zeit auch Schreckliches passiert ist. So. Und ist, der ist Geschichts, ja, der ist dann aufgeladen so. Und
du hast Fotos gemacht von so, genau, also von diesen Orten, bist dorthin gereist. Wie kann dann, also in diesem, dass, so, dass die Orte verstecken, was dort passiert ist, wie kann dann eine fotografische Annäherung aussehen?
Ja, die sieht natürlich viel darüber, also darüber so aus, dass ich weiß, was da passiert ist. Und das ist letztendlich auch so ein bisschen so ein Effekt, den wir auslösen wollen mit diesem Projekt, dass die Leute überhaupt erstmal sehen, okay, der Ort, wo ich jeden Tag oder jeden Sonntag auf den Markt gehe, da hat eine Bücherverbrennung stattgefunden. Oder bei mir war es das ein Ort in Hamburg, wo heute eine Schwimmhalle steht, der war 1933 ein großes Aufmarschfeld. Ich bin als Kind in dieser Schwimmhalle schwimmen gewesen. Und da erinnert nichts daran, da gibt es keine Gedenktafel, nichts so. Und ich habe dann irgendwann erfahren, dass da eben eine Bücherverbrennung stattgefunden hat auf diesem Aufmarschfeld so. Und genau, für mich hat dieser Ort seitdem natürlich eine andere Bedeutung so. Und das, genau, es gibt einfach an vielen Orten keine Erinnerung so. Und an einigen gibt es welche, wirklich auch zum Teil gute und schöne, an einigen nur eine kleine Plakette. Aber an vielen Orten eben auch nichts und ja, die verstecken sich. Und die fotografische Annäherung ist schwierig. Viele sagen immer, ja, die Bilder sind so sehr menschenleer, das stimmt. Das liegt vor allen Dingen auch an der Technik, die ich benutze. Also ich fotografiere die analog mit einer Großformatkamera, also mit so einer klassischen Studiokamera. Und das macht natürlich auch eine gewisse Langsamkeit und eine gewisse Ruhe in den Bildern. Und dadurch wirken die auch alle so, aber das ist letztendlich auch, sieht man auf den Bildern dann auch sehr genau trotzdem, was da eigentlich heute so ist. Und diese Großformatbilder sind halt so mein ganz persönlicher Blick, also was fällt mir auf. Und da geht es für mich ganz oft auch, wie sind die Orte heute, wie werden die genutzt, wie haben die sich verändert. Und deswegen sieht man dann auf einigen mal eine Dixie-Toilette oder einen Bauschuttcontainer. Da, eben, das ist dann immer so mein Blick. Und die Orte können sich ja selber nochmal so erkundet werden. Ich habe ja noch diese 360-Grad-Panoramen im Online-Atlas, wo man sich selber dann sozusagen diesen Ort nochmal erkunden kann, wie er heute aussieht und wirklich genau gucken kann, wie sieht er aus, wie wird er genutzt, wie, was passiert da heute, was kleben da für Aufkleber am Laternenmast so und ja.
Dass da nicht so viele Menschen da sind, finde ich eigentlich sehr passend auch, weil es lässt so ein bisschen Raum zum Nachdenken. Das ist dann, weil da wirkt nur dieser Ort. Ein Ort, an dem es meines Wissens auch keine Denkplakette oder Gedenken gibt, ist der Universitätsplatz in Halle. Darfst mich gerne korrigieren.
Da gibt es tatsächlich eine. Da gibt es im Boden eingelassen so eine, ja, ich glaube, eine Bronzetafel oder so ist das eine große. Also da gibt es tatsächlich. Könnte sicherlich sichtbarer sein, würde ich auch nochmal sagen, aber ist tatsächlich auch verhältnismäßig groß. Also nicht nur so eine kleine Plakette. Ja.
Das heißt, Plakette, mit der Plakette ist ein Teil der Auseinandersetzung passiert. Ich habe selber ein paar Jahre hier in Halle an der Uni studiert und tatsächlich ist mir die Plakette nie aufgefallen oder eine Auseinandersetzung mit diesen Bücherverbrennungen. Was ist da so dein, also wie erlebst du das, was jetzt dann an sehr vielen Orten vermutlich, wo sich vielleicht mal mehr, mal weniger mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt wird? Also was für eine Form von Gedenken erlebst du in den verschiedenen Städten, wo so Bücherverbrennungen stattgefunden haben?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und also an einigen Orten gibt es überhaupt kein Gedenken, weil es den Leuten einfach auch nicht bewusst ist. So, das sind oft die kleineren Orte. ja, und weil es nichts daran erinnert, so, wenn man dann mit den Leuten spricht, die wissen davon meistens auch gar nichts. Oder auch zum Teil, wenn man dann in die Bibliothek geht und fragt, habt ihr irgendwas dazu? Die wissen davon nicht so. Also das passiert mir schon immer wieder. Da, wo es Gedenken gibt, ist es sehr unterschiedlich. Da reicht es von der wirklich kleinen, ja, 20x20 großen Plakette an der Hauswand bis hin zu einem größeren Denkmal so oder ein Mahnmal. In Bonn zum Beispiel gibt es so Buchrücken, die eingelassen sind, ähnlich wie die Stolpersteine, mit eben Buchrücken von Büchern, die damals verbrannt worden sind. Und dann wird immer einmal im Jahr zu so einer Gedenkveranstaltung so eine Kiste da aus dem Pflaster vom Platz gehoben, wo dann Bücher, die damals verbrannt worden sind, rausgenommen worden werden, verteilt werden und neue reinkommen. Und also da gibt es dann so eine sehr lebendige Form von Gedenken auch. Und genau, an manchen gibt es nur die Plakette. Da, wo es eine lebendige Form gibt, ist das tatsächlich zu sehen, dass es immer sehr, sehr. Das kommt nicht von der staatlichen Seite, dieses Gedenken, sondern das kommt immer aus lokalen, privaten Initiativen von Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die da ein aktives und lebendiges Gedenken auch ja, erhalten so und überhaupt du durchführen. Also das würde ich sagen, ist dem auf jeden Fall so gemein.
So ein lebendiges Gedenken, das steht dann, oder lebendiges Gedenken klingt für mich so, als ob es ein Gedenken ist, das sich auch mit der Gegenwart auseinandersetzt. Also nicht nur, also weil die Auseinandersetzung mit Vergangenheit ist im besten Fall ja eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart und eine Auseinandersetzung mit der Zukunft. Aber oft sind dann, reicht es halt nur zum Gedenken. Irgendwo ist eine Plakette, aber es gibt keine so lebendige Auseinandersetzung. Ja, also wie kann oder wie sollte vielleicht so eine Auseinandersetzung mit den Bücherverbrennungen aussehen oder was dürfte auf jeden Fall nicht fehlen?
Da, wo so eine Erinnerung lebendig gehalten wird oder wo halt ja, jährliche Gedenkveranstaltungen stattfinden, da wird ganz viel aus Büchern gelesen und da wird dann meistens natürlich auch aus Büchern gelesen, die durchaus einen Aktualitätsbezug haben. So. Und wo ich sagen würde, ich würde sagen, die meisten Leute, die ich getroffen habe, die sowas machen, die sind in irgendeiner Form auch heute aktiv noch in ihren kleinen Gruppen oder in ihren Bündnissen ja, gegen rechte Tendenzen und gegen Rassismus.
Ich würde gerne nochmal auf deine Fotos zurückkommen, die ja dann jetzt auch im Blech zu sehen sind. Genau, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass diese Orte quasi, dass du sie in der Gegenwart darstellst und dass man diesen Orten das nicht ansieht. Und aus diesem Widerspruch vielleicht auch zwischen dieser historischen Erinnerung an die historischen Ereignisse, die so schrecklich waren und auch so eine weite Tragweite haben und diesem gegenwärtigen Vergessen vielleicht auch von dem. Wie kann das zusammengebracht werden?
Für mich war tatsächlich so, ich habe einen guten Geschichtslehrer gehabt, der hat mir viele Sachen näher gebracht so und trotzdem war für mich Geschichtsunterricht nicht lebendig so. Und für mich waren dann so Besuche in KZ-Gedenkstätten wichtig, um mich auch zu politisieren und um mir dieses, was da passiert ist, tatsächlich auch vor Augen zu führen. Und für mich ist da dieser persönliche Zugang tatsächlich immer irgendwie wichtig und diese Bilder bieten natürlich einfach eine andere, ja, Zugangsmöglichkeit zu diesem geschichtlichen Thema so. Und für manche Leute, die lesen dann historische Texte so, funktioniere eher über diese Orte und ich glaube, viele Leute weniger über Texte als dann über so Bilder und deswegen lade ich mit diesen Bildern letztendlich ein, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn ich weiß, was da passiert ist und wenn ich dann diese banalen Orte von heute so sehe oder zum Teil eben diese Orte auch kennen, also mit dem Atlas so, ne? Und ich hatte auf einer Messe mal diesen Moment, wo so ein Junge dann sich ganz selbstverständlich an diesen Atlas gesetzt hat so und da ein bisschen drin rumgescrollt hat und geguckt hat und dann irgendwann war so, ah, das kenne ich, da wohnt Oma in der Nähe. So, und da entsteht dann eine Verbindung zu diesem Ort und dann hat er sich diesen Ort genauer angeguckt. So, und das sind natürlich so diese Momente, ja, wo, glaube ich, ein persönlicher Bezug zu dieser Geschichte, was da passiert ist, entsteht. Und ich glaube, der ist irgendwie auch wichtig für und den haben wir aber alle, ne? Also niemand in Deutschland kann sagen, ich habe keinen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte. Es funktioniert nicht.